Macheten oder Gesetze. Eins von beiden bringt mich um und ich frage mich,
wie wird man eigentlich das, was man Terrorist nennt?
Ich hatte da neulich einen Traum. Da hat das Kapital den Terrorismus erfunden, um den Staat zu zwingen, es besser zu schützen. Ist sehr komisch, nicht?
Cherry blossom petals covered a space between the blades of grass in the backyard. And your smile and the shake of your head. It is April. A warm sun kisses our naked, pale skins. Und dein Kopf in meinem Schoß, meine Hand in deinen Haaren, schauen wir uns das Bild an. Reinders trägt eine Pilotensonnenbrille, einen Pornoschnauzer und Handschuhe. Mit einem Lolli in dem Mund lehnt er an Fritz' Schulter, die er wiederum, die Haare zum Zopf gebunden, ein hautenges, baufreies Top trägt, auf dem Egal steht. Der Blick geht durch die Sonnenbrille hindurch, lasziv direkt in die Kamera. It has always been be gay, do crime. Insbesondere in den Augen des Staates. Insbesondere, wenn du von den Augen des Staates ganz besonders speziell gut und genau angeschaut wirst, der ja letzten Endes das letzte Wort über den Terrorismus, über den Terrorbegriff hat. Richtig. Terror. Um uns und mich und meinesgleichen, darum, was ich will und du oder eben dieses wäre wir, geht es bei dem Wort eher selten, sondern vielmehr darum, wie der Staat uns sehen will, wie er alles in einen Topf werfen will oder in ein Hufeisen gießen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Willkommen zu Quarantimes, Folge 129. Und auch, unglaublicherweise, 4 Jahre Quarantimes. Vor 4 Jahren, ungefähr eine Woche oder zwei, bevor ich mit dieser Sendung angefangen habe, bevor die Quarantimes an sich angefangen haben, schrub ich einen Text für die Gaidao. Sie ruhe in Revolte, zum Terrorbegriff. Brav und fleißig, wie ich bin, lese ich ihn vor kurzem wieder und befinde ihn für, naja, nicht schlecht, aber irgendwie zu doll um die Ecke argumentiert, zu theoretisch, zu mein früheres Ich, vielleicht doch noch ein Stück weiter bürgerlich. Ist doch auch schön zu sehen, wie eins sich in 4 Jahren verändert. Diese Sendung ist also eine Revision, vielleicht eine Regeneration, um es mit Donna Haraway zu sagen, eines Themas, was wahrscheinlich keinen von uns davon Betroffenen so schnell loslässt. Will ich mich Terrorist nennen? Will ich meine Feinde TerroristInnen nennen oder den Staat? Und hat das was mit meiner Geschichte zu tun? Gerade im Zuge laufender Ermittlungen, Fahndungen, Razzien, Verdachtsmomente, Bespitzelungen, Untersuchungshaften und Fluchten nimmt das Thema neue Fahrt auf. Ebenso in Bezug auf aktuelle weltpolitische Ereignisse, wo die eine Seite Terroristen genannt wird und die andere Staat. Und so einer Seite revolutionäres Potenzial zugesprochen wird und die anderen wiederum eine strukturelle Rechtfertigung für ihre Grausamkeiten haben. Also, es wird mal wieder viel, die Fäden spinnen und du hast zum Glück beim Aufräumen im Innenhof eine Murmel für mich gefunden, sodass ich irgendwo anfangen kann. Vielleicht mit einer Reise zu Folge 127, Ach so, ja. Das hier ist die zweite Folge zum Start. L'état c'est moi und den dreckigen Überresten der Französischen Revolution. Und zu diesen gehört neben all diesem anstrengenden staatlichen Überbau, den wir gekriegt haben, davon auch der Terror. Ich würde nämlich nicht, so schön sie auch klang und so witzig sie auch war, die Argumentation verwenden, die wir eingangs gehört haben und die im Film »Dritte Generation« von Rainer Werner Fassbinder vorkommt. Also, dass der Staat den Terror erfunden hat, um das Kapital besser schützen zu können, beziehungsweise, dass das Kapital den Staat irgendwas hat machen lassen. Das ist eine kommunistische Analyse. Ich glaube, der Terror und der Staat sind viel enger verwoben noch, und das Kapital, das kommt da drin natürlich immer auch vor. Und ich würde sagen, die Gründe für die Erschaffung des Terrors im Kapital zu suchen, lässt uns davor die Augen verschließen, dass wir eben vor diesem Erbe der gescheiterten Französischen Revolution stehen. Also, aus der die Demokratie und der Nationalstaat und damit auch der Anarchismus und damit auch der Terrorismus und der Kommunismus und überhaupt 37.000 Ismen und wahrscheinlich auch den Kapitalismus, wie wir ihn jetzt kennen, mit entstanden sind. Zumindest hier in Europa und sich dann daraus via Kolonialismus, der ja da schon zugange war, aber noch in neuem Ausmaße auf die ganze Welt ausbreitend, die sie dann partagieren können. Okay, drei Gedanken, ein Satz, viel zu lang. Worauf ich hinaus will ist, der Staat hat den Terrorismus erfunden. Und zwar auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Und zwei verschiedene Arten von Staat haben den Terrorismus erfunden. Ach so, ja, und ich bin mir durchaus bewusst, dass es sehr problematisch klingen kann, wenn ich so tue, als wäre der Staat ein denkendes, handelndes Wesen, ein Leviathan quasi. Aber so simplifizierend ist es nicht gemeint, wie es gesprochen ist, sondern mehr aus der Schöpfung des Staates, des Nationalstaates heraus, haben sich strukturell Dinge ergeben, die zu seiner Erhaltung sich als notwendig und gut erwiesen haben. Also zur Erhaltung der Herrschaft, der Gesetze und der Grenzen. Wir befinden uns also im Jahre 3 der Französischen Revolution, März 1792. Die Guillotine wird per Dekret der Nationalversammlung vom 20. März als einziges Hinrichtungswerkzeug eingeführt. Ja, die Guillotine. Ich habe sie in den letzten Jahren auch immer wieder tätowiert gesehen, auf Armen und Beinen von Menschen, die ich eigentlich als antiautoritär einstufen würde. Ich habe sie als Ohrring gesehen und ich sehe sie manchmal noch als so ein gefeiertes Instrument dessen, was als Revolution dargestellt wird. Aus meiner Perspektive, und ich bin ja jetzt auch kein Historiker, sondern Trailey, ist der Moment, in dem die Guillotine zum Einsatz kommt und entschieden wird, dass es ein Hinrichtungswerkzeug für Massenmord braucht, ein Kipppunkt in der Französischen Revolution hin zu dem Staatswesen, in dem wir uns jetzt befinden. Hin auch zum Terror. Ich zitiere jetzt Wikipedia, der Einfachheit halber. Als erster Mensch wurde nicht etwa Ludwig der 16. mit der Guillotine getötet, sondern am 25. April 1792 der Straßenräuber Nicolas Jacques Pelletier mit der neuen Guillotine öffentlich hingerichtet. Um 15.30 Uhr wurde das Todesurteil gegen ihn von dem Scharfrichter Charles Henry Sanson, erwartet, das war wahrscheinlich ein französischer Name, Charles Henri Sanson, auf dem Place de Grève öffentlich vollzogen. Die Chronique de Paris schrieb darüber am folgenden Tag: Gestern um 3:30 Uhr nachmittags wurde zum ersten Mal die Maschine zum Einsatz gebracht, die dazu bestimmt ist, den zum Tod verurteilten Kriminellen den Kopf abzuschneiden. Der Hinzurichtende war ein gewisser Nicolas Jacques Pelletier, von der Justiz mehrfach verurteilt und überführt, eine Privatperson mit mehreren Stockhieben geschlagen und ihr eine Brieftasche gestohlen zu haben, in der sich Assignate im Gegenwert von 800 Livres und weitere Effekten befanden. Die Neuartigkeit der Bestrafung hatte dazu geführt, dass die Menge derjenigen beträchtlich angeschwollen war, die ein barbarisches Mittel zu solchen traurigen Schauspielen führt. Diese Maschine ist den anderen Bestrafungsarten zu Recht vorgezogen worden. Sie befleckt nicht die Hand des Menschen mit einem Mord an seinesgleichen. Und die Geschwindigkeit, mit der sie den Schuldigen trifft, entspricht eher dem Geist des Gesetzes, das oft streng sein kann, aber niemals grausam sein darf. Die aufmerksame Anarchistin wird hier einige gruselige Tatsachen feststellen beim Lesen der Paragraphen. Also zuallererst wurde ein einfacher Dieb oder Straßenräuber einfach mal mit dieser Guillotine hingerichtet. Es hat also nicht etwa angefangen mit politischen Gefangenen der oberen Schicht oder mit jemandem, der die Revolution verraten hat oder so, was ja auch alles hanebüchen genug ist, wie wir bald noch sehen werden, sondern zuallererst trifft es einmal mehr ein sogenannt klassisches Lumpenproletariat oder, wie ich sagen würde, einen Gefährten. Und das ist schon ziemlich sad. Also ich finde es sehr spannend, einerseits diese objektive Einordnung von Wikipedia und andererseits dann diese eindeutige Einordnung von der Chronik aus Paris, wo nochmal erklärt wird, warum es so eine tolle Bestrafungsart ist, weil sie, Zitat, befleckt nicht die Hand des Menschen mit einem Mord an seinesgleichen. Also eine Auslagerung des Mordes an eine Maschine. Und wenn das nicht der erste Schritt dahin ist, wo wir uns heute befinden und wo wir uns gerade in diesem sogenannten Deutschland vor nicht allzu langer Zeit befunden haben, dann weiß ich auch nicht, was sonst. Okay, das war jetzt so ein bisschen ein Kurzschluss. Ich versuche das nochmal in längerem Schluss zu erklären. Also diese Auslagerung des Todes an einem anderen Menschen durch eine Maschine, was ja dazu führt, dass die Person, die den anderen Menschen tötet, noch weniger zu einem Menschen selbst wird, sondern noch mehr Teil des ausführenden Staatsapparates. Also noch weniger genau in die Verantwortung genommen werden kann für den Mord, den sie da gerade verübt, weil der Mord qua Maschine oder qua, wie dann in späteren Jahrhunderten, Jahrzehnten oder in all dem, was auf diesen Moment der Guillotine folgt, passieren wird, dass man selbst nichts mehr ist als ein kleiner Eichmann, dass man selbst nichts mehr ist als ein kleiner Polizist, dass man selbst nichts mehr ist als die Arbeit, die man verrichtet und dass die Tode, die passieren, nun mal passieren. Eine Freundin von mir hat in den letzten Wochen oft über die passive Stimme gesprochen, die von antikolonialer Perspektive kritisiert wird, dass so oft über Mord und Krieg und so gesprochen wird, gerade wenn es sich um Krieg gegen People of Color handelt oder weitere marginalisierte Subjekte. Also, dass es schwer ist, die Herrschaft direkt ansprechbar zu machen, sondern dass eben diese Passive Voice verwendet wird. Und ich finde, die Guillotine ist ein erster Schritt zur Passive Voice, also zur Erzählung, dass jemand getötet wird und nicht, dass jemand tötet. Nach also dieser Einführung der Guillotine als gerechtes Tötungsmittel begann bald der Terror. HistorikerInnen sind sich uneinig, wann der Terror genau begann. Irgendwann 1792 oder 1793. Aber 1793 im September beschloss auf jeden Fall dieser Nationalkonvent. Also jetzt muss ich vorstellen, oh my God, we just did the revolution und jetzt haben wir uns so ein System überlegt, wo wir von links bis rechts sitzen. Links sitzen die nicht so Konservativen und rechts die Konservativen. Ach so, ja, das ist bis heute noch genauso und deswegen heißen die politischen Parteien so und deswegen bin ich Anarchist und nenne mich nicht irgendwie danach. Haben die also entschieden, Die Einführung von Terrormaßnahmen zur Unterdrückung aller konterrevolutionären Aktivitäten. Und es werden verschiedene Überwachungsausschüsse gebildet, also 21.000 Kleingruppen von Leuten, die sich vornehmen, andere Leute zu überwachen. Und dann haben sie sich ein eigenes Tribunal ausgedacht, also so eine Art Gericht, ne, gegen politische Angeklagte. Und da konnte man auch keine Berufung einlegen oder so, warum denn auch. Und dann gab es verschiedene Gesetze, die zu dem Thema erlassen wurden. Und am spannendsten fand ich das Gesetz vom 22. Prarial. Also die hatten da ja dann auch schon eigene Monatsnamen und so eingeführt. Und die Monate und Wochen hatten auch unterschiedliche Tage, als wir sie jetzt kennen. Genau, mit dem Gesetz vom 22. Prärial vom 10. Juni 1794 begann die Grande Terreur. Die Todesstrafe wurde gegen alle Feinde des Volkes verbindlich festgeschrieben. Die vage Definition öffnete der Denunziation Tür und Tor. Robespierre rechtfertigte den Terror mit seinem Ziel, der Tugend. In einem Tugendstaat seien, Zitat, das Volk durch Vernunft zu leiten und die Feinde des Volkes durch Terror zu beherrschen, erklärte er am 5. Februar 1794 vor dem Nationalkonvent, und das Zitat geht weiter. Le Terreur, der Terror, ist nichts anderes als unmittelbare, strenge, unbeugsame Gerechtigkeit. Er ist also Ausfluss der Tugend, er ist weniger ein besonderes Prinzip als eine Konsequenz des allgemeinen Prinzips der Demokratie, angewendet auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes. Ich lese es nochmal vor. Der Terror ist weniger ein besonderes Prinzip als eine Konsequenz des allgemeinen Prinzips der Demokratie, angewendet auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes. So. Also das Vaterland an sich hat scheinbar ein Bedürfnis. Was es genau ist, das Bedürfnis des Vaterlandes, das weiß ich nicht. Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Vaterland geredet. Aber es scheint also dringende Bedürfnisse zu haben. Und es ist ein demokratisches Vaterland natürlich. Und um dem gerecht zu werden, braucht es eben den Terror. Es braucht also diese strenge, unbeugsame Gerechtigkeit, mit der jederzeit jeder verraten und um der Guillotine anheimfallen kann. Ja? Und das Spannende ist, und das meinte ich eben mit, aus der Französischen Revolution ergeben sich aus diesem Staat zwei verschiedene Terrorbegriffe, die sich fortan dann gegeneinander immer wieder aufwiegeln. Das eine ist eben eigentlich ein positiver Terrorbegriff, also Terror als Leitprinzip, Leitstern der Demokratie, das uns dabei hilft, wahre Demokraten zu bleiben. Und das andere, der andere Terrorbegriff, der auch hierin begründet ist, ist das Wort Volksfeind. Ja, hier heißt es jetzt noch Volksfeind, aber wie wir sehen werden, in der Geschichte wird eben dieses Wort Volksfeind bald auch eigentlich ähnlich gesetzt oder verstanden wie das Wort Terror oder Terrorismus. Und das sind erstmal die beiden Terrorbegriffe, die sich aus dem Erbe der Französischen Revolution ergeben. Staatlicher Terror, gut. Terror als Volksfeind, böse. Ja, ich verwende absichtlich diese Kategorisierungen. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. 150 years later. Wir befinden uns in Russland. Und zwar wird in den 30ern, genauer gesagt Ende 30, ich würde sagen 37 bis 40, genau, der sogenannte große Terror, auch hier durchgeführt, auch hier eine staatliche Reinigungsaktion. Hier jetzt nicht für die Demokratie, sondern das andere Vaterland, das die UdSSR. Und auch hier geht es um Hass gegenüber den Volksfeinden stürzen, Sippenhaft gegen Volksfeinde wird eingeführt. Also Es wird also ganz groß und pauschal einmal vorgegangen gegen diese Volksfeinde, also den Terror B. Und der staatliche Terror wird auch hier als etwas Positives gesehen. Und ich glaube, genau hierin und auch in der Tatsache, dass ja der Terror während der Französischen Revolution aus einer Perspektive kam, die man eher als links bezeichnen würde, dem ist die Tatsache geschuldet, dass der Begriff Volksfeind und Terrorist dann umgedeutet wurden in den späteren Jahren, beziehungsweise von konservativen Regierungen. Also es ist dem gesamten Links-Rechts-Schema innerhalb autoritärer Denkweise zu verdanken, dass es dieses große Konundrum und Durcheinander mit dem Wort Terror gibt. Da man sich ja nicht positiv, also ich zum Beispiel als CDUler oder SPDler sogar, positiv auf die Jakobiner noch positiv auf die UdSSR beziehen mag, würde eins niemals den Terrorbegriff verwenden, um über staatliche Machenschaften zu sprechen, weil damit würde ich ja den Staat, des Teil ich bin, mit diesen Arten von Staaten, mit denen ich aus der Perspektive nichts zu tun haben will, gleich oder zumindest ähnlich setzen. Nun weiß ich nicht, wer wann diese bewusste Entscheidung gefällt hat oder ob es überhaupt so eine bewusste Entscheidung war. Sehr viele dieser, wie Worte zustande kommen und sich verändern und wer sie wann benutzt, passieren auch einfach so. Ich finde es dennoch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Verschiebung stattgefunden hat und dass es deswegen manchmal so schwierig ist, über Terror zu sprechen, weil auch in einigen anarchistischen Texten und eben zum Beispiel auch in meinem alten Text weniger darauf eingegangen wird, dass es sich hierbei um eine historische Verschiebung handelt, sondern immer wieder darüber gesprochen wird, dass es ja eben diese beiden Terrorbegriffe gibt und man die beide beachten muss. Und ich glaube mittlerweile, es hat einfach diese Verschiebung stattgefunden, also dass das, was früher Volksfeind hieß, auch als Terrorist umbenannt wurde, eben um eine Distanzierung von jeglichem emanzipatorischem Potenzial und sei es natürlich noch so autoritär und hässlich und abzulehnen, herbeizuführen. Und somit ja auch nochmal höher gesetzt, das, was heute Terroristin genannt wird, ja eben auch in einen Topf geworfen werden kann mit den bösen Massenmördern von früher, die ein falsches Demokratieverständnis oder ein falsches Verständnis vom Sozialstaat hatten und weniger der Staat an sich für diese Form von Gewalt in Frage gestellt werden muss. Denn letzten Endes ist es staatliche Gewalt, ist es autoritäre Gewalt, ist es Gewalt, die entsteht, um einen Staat zu schützen und nicht, wie eben ja Terrorismus heute bezeichnet wird, jegliche Form von Gewalt, die den Staat oder den Volkskörper gefährdet. Ich möchte jetzt hier noch eine kleine Differenzierung einfügen. Und zwar hatte ich anfangs gesagt, dass es auch zwei verschiedene Arten von Staat sind, die den Terror erfunden haben. Und damit meine ich auch, dass die zwei Arten von Staat, mit denen wir es zu tun haben, die von Terror sprechen, schon auch unterschiedlich sind. Nicht nur, weil der heutige demokratische Rechtsstaat nichts mit dem Staat der Französischen Revolution oder der UdSSR zu tun haben will, sondern weil es auch Staaten sind, Verständnisse von Staat, die was Unterschiedliches zum Ziel haben. Während ich sagen würde, dass der Staat, in dem die Jakobiner geherrscht haben, und ich verwende hier übrigens absichtlich das generische Maskulinum und der UdSSR, dass das beides Staaten waren, die ein Ziel hatten, nämlich die Gesellschaft wohin umzubauen, also der Staat als Ziel umzu oder also den Staat als Mittel verstehen, würde ich sagen, dass der aktuelle Staat, der herrscht, also zum Beispiel der deutsche, der französische, der russische Nationalstaat, ja eher was Statisches sind und den Staat quasi als Endziel Sehen dessen oder auch, um nochmal auf Francis Fukuyama zurückzugreifen, der ja meines Wissens mittlerweile seine Theorie auch ein bisschen ad acta gelegt hat, aber der Staat als das Ende der Geschichte und die Demokratie als das Ende der Geschichte sehend. Auf diese Ausführung hin erstmal ein Lied, und zwar von Guaya Guaya, ein Track, der schon 11 Jahre alt ist, aber immer noch Spaß macht, Terrorist.
Warum ist diese Welt schon so kaputt? Ich bin doch gerade erst angekommen. Die Bullen ziehen uns den Strom und fragen auch noch bescheuert, was aus mir wird, was aus mir wird, Mann. Ich werd Terrorist.
Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Heute zum Thema Terror. Es ist Folge 129. Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat. Wir brauchen weiterhin euer Geld, um als freies Senderkombinat bestehen zu können. Denkt darüber nach, FördermitgliederInnen, Xs, Usses zu werden. Denn ihr bezahlt ja auch für euer Netflix-Abo. Oder zumindest eure Familie tut es. Ja, ich habe jetzt dieses Lied genutzt, um so ein bisschen einen Themenschwung zu machen und möchte gerne nochmal auf diese angesprochene Unterscheidung von Volksfeind und Terrorist zu sprechen kommen, die meiner Meinung nach auch in einer historischen Verschiebung und in einer Abgrenzung gegenüber autoritären, Anführungszeichen, falschen, Schlusszeichen, Staaten passiert ist. Volksfeind, so habe ich auf Wikipedia gelernt, ist eigentlich ein Satz, der schon im Römischen Reich existiert hat. Also spätestens seit 88 vor Christus wurden immer wieder Bürger zum Hostis Publicus erklärt und waren fortan vogelfrei. Und dann wurde ja eben dieser Begriff in der französischen Zeit der Französischen Revolution, der Terrorherrschaft, verwendet und, wie wir gehört haben, auch in der UdSSR. Und natürlich wurde der Begriff Volksfeind im Nationalsozialismus verwendet. Ja, wer waren denn Volksfeinde? Im Nationalsozialismus wurde der Begriff Volksfeind zur rechtlichen Verfolgung und Bestrafung verschiedener Teile der Gesellschaft verwendet. Im Mittelpunkt dieser Verfolgungen standen Juden, JüdInnen und ZigeunerInnen, also Sinti und Roma, um hier Wikipedia ein bisschen zu splainen. Als Volksfeinde galten ferner politische GegnerInnen der NSDAP wie KommunistInnen und SozialdemokratInnen. Ebenso konnten auch Homosexuelle als Volksfeinde verfolgt und bestraft werden. Bei heutigen RechtsextremistInnen gelten weiterhin politische Gegner als Volksfeinde. Der Begriff also des Volksfeindes ist einer, mit dem sich heute kein sich als demokratisch verstehender Staat weiterhin schmücken möchte, da er ja eben quasi verbrannt ist und insbesondere in der deutschen Sprache sehr verbrannt ist. Da kommt es doch gerade recht, dass ein anderes Wort sich dafür sehr gut eignet, eben das des Terroristen, der TerroristInnen, des Terrors. Was also ist Terror? Wer ist denn jetzt eigentlich der Terrorist? Was habe ich als Anarchist davon, mich mit dem Terrorismus positiv zu verknüpfen? Sollte ich das tun? Ist es eine Art und Weise, den Begriff zu reclaimen, der mir sowieso auferlegt wird? I mean, be gay, do crime, and it's kinda clear that it's gonna end up in being seen as terrorism, isn't it? Even though I'm just hanging out in my garden and planting some trees. Because that's kinda illegal, did you know? Also, wenn ich sowieso von außen als Terrorist bezeichnet werde, ist es dann bekräftigend, das Wort Terrorist für mich zu reclaimen? Diesen Weg sind in der Vergangenheit ja bereits sehr viele Menschen gegangen, nicht jetzt nur in dem Lied, in dem wir gerade besungen haben, sondern auch gibt es zum Beispiel die Musikband, die Punkband Terrorgruppe, um jetzt mit einem ganz einfachen Beispiel alltagspraktisch anzufangen. Und dann gibt es da noch eine ganze Masse an Geschichte der Bundesrepublik und der emanzipatorischen Bewegungen, die verschiedene Umgänge mit Terrorismus, dem Terrorbegriff und so weiter gehabt haben und haben. Und ich frage mich, aber wenn wir den Staat Terrorist nennen? Und ich mache jetzt hier eine steile These auf. Ist die Selbstidentifikation der radikalen Linken, gerade auch des vergangenen Jahrhunderts mit dem Terrorbegriff, ein gefährliches Moment der Verbrüderung mit autoritären Kräften? Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum einen eben ist es ja der Staat, der das letzte Sagen darüber hat, wer als Terrorist bekannt wird und wer nicht, wer als Terrorist bezeichnet und verfolgt wird. Unter dem Wort TerroristIn werden vor allem Menschen unseresgleichen, meinesgleichen, Menschen aus emanzipatorischen Bewegungen verfolgt, verhaftet, verknastet, untersucht und so weiter. Und doch kommen noch mehr Menschen dazu in diese Terrorkategorie, weil die Terrorkategorie, wie der heutige Staat sie aufmacht, eine Kategorie ist, in der es ja eben nur um das Was geht und nicht um das Wie oder Warum. Also Terror wird gesehen als ein leeres Zeichen, dass man über Inhalte drüber stecken kann. Also, wenn wir den Begriff Terror verwenden, fallen wir damit nicht derselben Kategorie anheim. Also, dass wir damit einverstanden sind, dass Zerstörungen von Autos oder Autobahnabschnitten oder brennende Vonovia-Geschäftsstellen alle genau dasselbe sind wie brennende Flüchtlingsheime oder wie im Rahmen des NSU ermordete Menschen. Wenn wir also den Begriff Terror anerkennen, und ich würde sagen, die emanzipatorische Bewegung ist nicht stark genug, um es umzudeuten, erkennen wir dann nicht die Lehre der Gewalt an, und damit Lehre mit 2e und nicht mit h ist gemeint. Anstatt, anderes Bild, Gewalt eben nicht als getrennt vom Wie und Warum und vom Kontext zu sehen, sondern immer nur als etwas, was passiert aus etwas heraus, als ein Ergebnis, als eine Verteidigung, natürlich auch als ein Angriff, aber als Haltung in einem anderen Verständnis. Für mich ist dieses sich positiv identifizieren mit dem Terrorbegriff schon auch Teil des Aufgebens. Nun ist es ja was anderes, wenn eins das ironisch und schön in einem Lied macht, wie wir es eben gehört haben. Aber ist es auf einer politischen Ebene überhaupt möglich, ohne dabei die eigenen Haltungen zu nullifizieren oder in Frage zu stellen? Ich stelle hier sehr viele Fragen, weil ich sprechend denke und ich hoffe, ich nähere mich dem an, was sich so langsam herauskristallisiert, als was ich sagen will, nämlich: Ich glaube, der Terrorbegriff lässt sich nicht positiv reframen oder reclaimen, weil erstens die Bewegung ist nicht stark genug, um gegen den gesellschaftlichen Diskurs, den es um Terror herum gibt, anzukommen. Und zweitens eben dieses Wort Terror so gefüllt ist damit, erstens alle Gewalt in einen Topf zu werfen, zweitens ein sehr seltsames Gewaltverständnis hat, wo strukturelle Gewalt nicht drin vorkommt, und drittens alles, was passiert, unabhängig davon betrachtet, wer es tut und zu welchem Zwecke, wer davon profitiert, wer davon Schaden erfährt, wer verletzt wird, wer getötet wird, wer überlebt, wer sich wehrt, wer angegriffen wird. Also das Wort Terror ist Teil der Passifizierung unseres Wortschatzes. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Begriff positiv annähern wollen, ist es schwer, nicht selbst in diese Passifizierungsrolle mit hineinzufallen und mit ihm mitzulaufen. Und wenn ich hier von Reclaimen des Terrorbegriffs spreche, dann spreche ich nicht nur davon, ihn für sich selbst zu reclaimen, was ich für eine mittelgute Idee halte, sondern auch davon, eben Gewalt von Nazis oder Gewalt von anderen autoritären Gruppierungen als Terror zu bezeichnen, weil der Begriff Terror an sich eine staatliche Kategorie, eine staatliche Perspektive auf Gewalt aufmacht und wir damit aus dieser staatlichen Perspektive sprechen und so auch GefährtInnen in denselben Topf werfen wie IS-Kämpfer. Und da, genau da liegt irgendwie dieser Kristallisationspunkt der Hufeisengefahr für mich, wenn wir von Terror sprechen. Nun ist das alles ein bisschen schade, weil es gleichzeitig ein Zine gibt, was eines der allerliebsten Zines ist, die ich habe. Es ist einer der Texte, die mich politisch so doll inspiriert und geformt haben, wie wenig zweite Texte. Und dieser Text heißt Terror Incognita. Und natürlich, ich wäre ja nicht Trailer Sparks, wenn nicht alles ein riesengroßer Widerspruch wäre, denn es irgendwie nicht nur auszuhalten, sondern auszubeindeln gilt und vielleicht aufzulösen in noch viel gliedrigere Aspekte.
Macheten oder Gesetze, eins von beiden bringt mich um und ich frage mich,
wie wird man eigentlich das, was man Terrorist nennt?
Ich hatte da neulich einen Traum, da hat das Kapital den Terrorismus erfunden, um den Staat zu zwingen, es besser zu schützen. Ist sehr komisch, nicht?
Die Stadt brennt. How can we sleep when our beds are burning? Literally. Ich stehe an einer Fahrradbarrikade in einer Seitenstraße auf aufgerissenem Pflastersteinuntergrund und stochere mit einer Eisenstange so ein schönes, gusseisernes Teil von einem Altbautreppengeländer in der Glut rechts neben mir herum, beobachte das kleine Feuer in der Mülltonne und betrachte links von mir die Spinnennetzrisse in der Schaufensterscheibe der Spielhalle. Ich möchte sie anfassen. Die Risse Teil meiner Fingerkuppen werden lassen, den Riss meinen Lippen, Zähnen, meiner Zunge übergeben. Wie ich so drüber nachdenke, wandert mein linker Zeigefinger langsam, sanft und mit ein bisschen Spucke so über meine Unterlippe, dass es kitzelt. Du hast mich dabei beobachtet. Unsere Blicke kreuzen sich und du lächelst unter deiner Kapuze hervor, als hättest du einen Plan. Ich bin leicht verunsichert, lasse den Finger aber erstmal da und lächle zurück. Du stehst auf. In der linken Hand dieser Text, mit dem du dich während deiner Wache beschäftigen wolltest, und kommst auf mich zu. Hinter mir bleibst du stehen, breitbeinig, packst meinen rechten Arm, drehst ihn mir auf den Rücken und beginnst, mir ins Ohr zu flüstern. But really, why all the fuss? About sex and violence. Why are anarchists so hung up on breaking windows and fucking? Der Hauch deines Atems jagt einen Schauer über meinen Rücken bis zur Kopfhaut. Are these the only spaces in which terror and the unknown can come into play? Perhaps we fetishize riots and sex as the last frontiers of unmediated relation to the body. What are you doing after the riot or the orgy or whatever after all? Deine Zunge fährt über die Helix meines Ohres, langsam nach unten Richtung Hals. Und als ich meinen Kopf umdrehe, um dich zu fassen zu kriegen, drehst du dich schnell ab und festigst den Griff um meinen Arm. Let's all die on barricades in the throes of orgasm, confident for the first time that we're really alive. Ich lache, weil die Situation einfach so geil passt und weil ich toll finde, wie du das machst. Du lässt mich los und lachst auch. Wir schauen uns um. Kein Mensch weit und breit. Ich nehme deine Hand und führe sie an meinen Mund. Gebiete dir weiterzulesen, doch du stößt meinen Kopf nach hinten weg, packst mich am Kinn und übst sanften Druck nach unten aus. Gefällig gehe ich auf die Knie und lege die Eisenstange ab. We risk years in prison for the rush of glass shattering beneath our hammers, or pregnancies and diseases for the thrill of intertwining our sweaty flesh. Are the eroticism of rebellion and the rebelliousness of the erotic all we have left? The last rapidly eroding foothold of unmediated embodiment? Meine Hände
ruhen auf meinen Oberschenkeln. Tapfer fordere ich nicht mehr. It's part of the game. Nicht mehr als deine Fingerspitzen in meinem Mund. Sanft bewegen sie sich hin und her, zwischen meinen Zähnen und Lippen. When every acre has been mapped, can we imagine no other zones of possibility beyond our own unpredictable limbs? Is the body the last territory? Mit den letzten Worten entziehst du mir deine Hand, gehst einen Schritt zurück und blickst mich herausfordernd an. Ich stehe auf und gehe mit der Eisenstange an dir vorbei auf das angeschlagene Fenster zu. Mein Spiegelbild grinst, zieht den schwarzen Schlauchschal über die Nase aus Prinzip, holt aus und schlägt sich kaputt, zerbirst klirrend in kleinste Splitter. Einige davon fliegen in meine Richtung, die meisten aber nach innen auf die Fliesen. In der Ferne höre ich lautes Johlen, doch in dieser Stadt ohne Autos ist sogar mein Atem laut und meine Jacke. Alle Geräusche sind wunderbar nah und klar, wie auch deine Stimme. Terror is an erotic feeling. No center can cohere without eroticizing its periphery. The line between disgust and desire is far more porous than most of us care to admit. This is why seduction best characterizes our politics. Spreading anarchy is an erotic process, not a rational one. Entschlossen löse ich mich von der Betrachtung der Scheibe und komme auf dich zu, blicke dir dabei direkt in die Augen und grinse immer noch. Ich packe dich am Nacken, damit dein Kopf fixiert ist, und fahre mit der Zunge über deine Unterlippe, atme in deinen Mund hinein. Und gerade, als du deine Hände hebst und anfängst, verlangende Geräusche zu machen, lasse ich dich los, nehme den Text an mich und gehe ein paar Schritte von dir weg. Es ist an mir, die Worte in den kalten, frühen Nachmittag zu proklamieren. There can be no freedom, let alone liberation, until we confront the things that terrify us most. In this regard, when we experience terror, it is a sign that we are finally on the right path. Schön, erschöpft und glücklich siehst du aus. Ungebrochen stolz stehst du in den Trümmern rum. Ich stelle mich dir gegenüber auf, erfasse mit einem Blick, einem Atem und im Lesen die Situation. Rather than affliction, a boundary, terror could be the star by which we navigate into a world beyond our wildest dreams. Langsam, dich nicht aus dem Blick lassend, pirsche ich mich an dich heran. We can't argue that the world we reach will be better, in the sense of being more in line with our current framework of desires. Ich sehe das lustvolle Blitzen in deinen Augen, als ich direkt vor dir stehe. But we can say that the moments in our lives that really mattered, the ones worth telling as stories, occurred when we stared terror in the face and stepped forward off the cliff. Meine Faust trifft deine Wange so hart, dass Spucke die Flugbahn deines Kopfes weiterführt. Erstaunt blickst du mich an und zeigst mir dein rotes Grinsen, deine blutigen Zähne. Love in the middle of a firefight. Terror wird in dem Text, den sich die beiden Figuren, ich und du, in dem Text gegenseitig vorlesen. Also es handelt sich hierbei eben um den Text Terror Incognita, ein Crime-Think-Werk aus dem Jahr 2012 oder 2013, wenn ich mich richtig erinnere, als Leitstern verstanden. Terror aus der Perspektive eines Gefühls, was eins hat. To be terrified, also den Schiss so richtig in den Hosen haben, das Herz rasend, nicht genau wissend, where I end and you begin, baby penetrate my mind. Und das finde ich nochmal einen anderen Aspekt dieses Wortes, der sonst sehr selten verwendet wird.
Und ja, eins könnte jetzt sagen, Trailey, du wirst nur deinen Lieblingstext verteidigen, obwohl du gerade rausgefunden hast, dass das alles gar nicht funktioniert. I don't know, man. Ich finde, es ist auch total wichtig, einfach Spaß zu haben mit verschiedenen Aspekten von Worten und zu gucken, wann sie passen und wie sie funktionieren können und wie ein sie für sich rumdrehen kann. Die Frage ist natürlich immer dabei, was ist politisch-strategisch klug und was funktioniert als schöne Metapher, um eine bewegungsinterne Auseinandersetzung zur Gewaltfrage, zur Konsensfrage und zur Frage nach Is everyone gay actually or not? Anzustoßen.
Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey.
Genau. Und da finde ich, funktioniert dieser Text richtig, richtig gut. Und hat mich auf jeden Fall viele neue Gedankenstöße gebracht, weil es darin eben auch sehr doll darum geht, mit diesem Gefühl von Terror, was eins in sich findet, wenn eins etwas tut, was eins vorher noch nie gemacht hat, umgehen zu lernen. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, es zurückhalten und eindämmen zu wollen, sondern sich da hinein zu begeben, eben zu verstehen, dass der Moment, in dem ich etwas tue, was ich noch nie vorher getan habe, ich ja eine Grenze überschreite, nämlich meine eigene. Und dass es dieser Moment des eigenen Grenzenüberschreitens gibt, der auch manchmal total wichtig sein kann, um an einen Punkt zu gelangen, an dem eins vorher noch nicht war, um auch die Möglichkeit für etwas aufzumachen, von dem eins vorher noch nie gedacht hat, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, weil sie undenkbar ist, sondern eben nur erfühlbar oder erfahrbar. Und dieser Realm, diese Region des Erfühlbaren und Erfahrbaren, sich erst öffnet dadurch, dass man etwas tut. Und der Terror, den man in diesem Moment verspürt, während man es tut, oder in diesem Moment, wo eins sich entscheidet, es zu tun, das ist der Terror, von dem großen Teilen in diesem Text die Rede ist. Und natürlich wird dann auch versucht, die anderen Aspekte von dem Terrorbegriff irgendwie positiv anzuwenden und umzudeuten. Und da, finde ich, ist der Text tatsächlich nicht so stark, weil eben viel zu wenig differenziert wird, viel zu wenig darauf geachtet wird, was sind strukturelle Gewaltbegriffe, wer kann etwas Terror nennen und wer nicht, mit wem findet eben auch eine positive Inbezugnahme statt, wenn wir uns selbst als TerroristInnen bezeichnen, ernsthafterweise. Und von wem möchten wir uns vielleicht doch lieber abgrenzen? Aber auch das ist natürlich wiederum ein sehr kompliziertes Beispiel, eine komplizierte Auseinandersetzung, die bewegungsintern nicht immer gleich gut funktioniert hat und aktuell auch nicht so gut funktioniert. Natürlich wird immer wieder verlangt, dass man sich auf bestimmte Seiten stellt oder bestimmte Methoden besser findet als andere. Aber letzten Endes, finde ich, geht es nicht zu vergessen. Jetzt wollte ich sagen, ah ja, warte, das reimt sich auf. Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Nee, aber was es wirklich nicht zu vergessen geht und was schon wieder viel zu doll vergessen geht, ist das fucking Leid von Menschen. Ich möchte nicht, dass Subjekte leiden. Dass Subjekte getötet werden, dass bestimmte Staaten Subjekte töten. It's just not okay. And it has to be okay to say that it's not okay. Sonst frage ich mich langsam schon so ein bisschen, in welchem politischen Albtraum wir hier gefangen genommen werden. Ja. Well, that's my cup of tea for today. Und ich glaube, als Abschluss möchte ich gerne den Track von Egotronic spielen. Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Rest in Peace oder so, Torsun. Und zwar, weil ich mit dem Track eine eigene kleine Geschichte verbinde, wie wir ihn extrem laut auf einem Lautsprechermobil abspielen, beziehungsweise auf einem Lastenrad, auf das wir einen extrem großen Lautsprecher geschnallt haben, einen Bleiakku und da ein Telefon dran gehängt hatten. Während wir von einer Waldbesetzung, die in einer Stadt, namentlich in Hamburg, stattgefunden hat, weggefahren sind, um Getränke zu holen für WaldbesetzerInnen. Und wir schallen also dieses Lied durch die Straßen und kommen uns dabei höchst gefährlich vor. Und auf eine Art ist es eine sehr schöne Erinnerung an irgendwie so eine Form von leichtfertigem Mackertum. Und auf eine andere Art ist es aber auch so, dass dann im Zuge dieser Art von Liederspielen sich ein Teil einer Klimabewegung dann von ihren SupporterInnen, namentlich uns, distanziert hat, weil es so gefährlich und polizeifeindlich klang und weil es so nah war an dem, was eins eben mit Terrorismus verbindet. Well, gotta see where this climate activist are standing today. Ja, okay, das war's. Tschüssli, tschüssli.
Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Wo sind all die Linksradikalen mit dem Schießgewehr? Und wann schießen sie auf Nazis? Kala, oh yeah, yeah, yeah.